Ja, also ich sehe was, es macht alles rot.
Hast du draufgedrückt?
Ja.
Ja, dann reden wir jetzt mal abwechselnd. Jetzt ich, jetzt du ins Mikro.
Ja, mache ich. Und jetzt auf Stopp?
Genau.
Wo, auf Pause?
Nee, auf...
Rot wieder? Ich lasse einfach die ganze Zeit laufen. Janine. Ja, hier ist Janine Michaelsen zu Gast.
Zum Beginn unseres Gesprächs würde ich dir gerne das Sie anbieten.
Sie sich doch. So, Achtung, es geht los. Du hast von dem vorherigen Gast eine Frage gestellt bekommen.
Okay.
Es ist die berühmt, aber auch sehr berüchtigte Caroline Kebekus.
Oh Gott, die kann ich gar nicht leiden.
Ich weiß. Deshalb auch jetzt diese Frage.
Die hat eine Frage, oh Gott.
Ja, es wird, ja. Ich möchte auch, dass du die beantwortest.
Ne? Ja, das dachte
egal,
ich
egal, was jetzt kommt.
Okay.
Okay.
Also, hier kommt meine Frage. Liebe Janine, hast du eventuell in deinem Leben schon mal ein Date mit einem Lifeguard gehabt? Viele Grüße.
Das ist ein bisschen arschig, aber dann muss man durch.
Ach, wie schön. Ja. Die Caroline, ja. Was? Ja, man sollte sich seine Freunde einfach wirklich mit Bedacht aussuchen. Das ist lustig, dass sie das fragt, als hätte sie es gewusst, nicht
ja,
wahr?
Als hätte sie es gewusst. Sich kennen.
Beziehungsweise eigentlich ist es, ich habe das Date mit dem Lifeguard ja auch für Caroline gehabt, ja.
Tatsächlich?
Also ich habe dieses Date mit dem Lifeguard habe ich in den Dienst der Gruppe gestellt. Ich wollte das nämlich gar nicht haben. Sagen wir mal so. Es kann sein, dass wir mal im Urlaub waren zusammen in einer Gruppierung von Menschen, wo unter anderem auch Caroline und ich dabei waren. Und es kann sein, dass in diesem Urlaub Caroline und ich an einem Nachmittag am Strand eine interessante Begegnung mit einem Lifeguard hatten, der sich uns sehr subtil näherte, nämlich indem er quasi in seinem kleinen Korbstuhl immer so, Achtung, ich mach so ein Geräusch. Immer so 3 Meter weiter rangerückt ist. Und er guckte die ganze Zeit auf sein Handy. Und ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber es handelte sich um ein Smartphone. Ich weiß nicht, welcher Hersteller, aber ist auch wurscht. Guckte die ganze Zeit und ruckelte dann immer auf seinem komischen Stuhl im Sand so 2 Meter näher. Wir lagen zu zweit. Ich meine, Entschuldigung, war natürlich auch Dos Boyos Cayente en la Playa, ne? 2 heiße Hühnchen am Strand. Lagen wir da so rum. Und er rutschte und rutschte immer näher. Und irgendwann saß er quasi eigentlich bei uns auf dem Schoß. Und stellte die...
Was man ihm grundsätzlich nicht verüben kann. Ich würde erst sowas auf den Schoß rücken.
Ja, aber du dürftest es auch im Gegensatz zu ihm. Und er fragte, um ins Gespräch zu kommen, die sinnvolle Frage, excuse me, do you know what time it is? Und ich dachte, I don't know, check the iPhone, maybe it tells you. Und wir beide so, nee, sorry, wir haben auch nur Handys dabei, keine Uhren. Nee, weil wir natürlich sehr höfliche Frauen sind, haben wir ihm gesagt, wie spät es ist. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und innerhalb dieses Gesprächs, ich sag mal, so, dem ging voraus, dass Caro und ich erzählt haben uns gegenseitig, dass wir in Urlauben im Ausland, wenn Leute fragen, was wir so beruflich machen, gerne irgendwas total langweilig Doofes erzählen, weil man keinen Bock hat, seinen Job zu erzählen.
Ja, klar, ist mega kompliziert zu erklären.
Ist ja irgendwie, ja, und ist auch irgendwie egal. Wenn du da jetzt nicht Freunde fürs Leben findest, dann brauchen die es auch nicht wissen. Und deswegen denkt man sich immer so, ich denke mir immer so langweilige Sachen aus, so keine Ahnung, Controlling beim Rewe oder so. Also irgendwas, wo keiner fragt. Ja, ah, interessant, okay, ciao. Und dann habe ich aber gedacht, aber wie geil wäre das, wenn man sich so geile Jobs, also wenn man könnte alles sein, Astronaut oder so. Und Caro so, ja, oder Arzt. Und ich so, ja, oder Arzt. So, Gespräch zu Ende. Typ kommt, rutscht nah, wie spät ist es? Bla, 3 Minuten später, was macht ihr eigentlich beruflich? Und in dem Moment höre ich so neben mir, die Kebekus sagen, we're doctors. Und ich, we're what? We're doctors. Oh, really? What kind of doctors? Und jetzt gibt's tausend Arztmöglichkeiten, natürlich, die man so hat, mit denen man gut durchs Leben kommt, ne? Keine Ahnung, Podologe, ich kümmere mich um eingewachsene Zehennägel. Nein, Caroline Kebekus sagt, I'm a brain surgeon. Und ich denke, was bist du? Ein brain surgeon? Alles klar. Und ich so, nee, natürlich, Neurochirurg, also irgendwie sowas. Und ich so, ja, I'm a doctor for children. Dachte im gleichen Moment, an einem Strand. Im Sommer, einem Lifeguard sein, dass man Kinderarzt ist. Wie sinnvoll war die Entscheidung eigentlich von mir? Es mag an den 7 Sagres liegen, die ich mir vorher schon in den Schädel geballert hatte. Langer Rede, kurzer Sinn. Der Lifeguard hatte Interesse an uns. Und wir hatten Interesse an dem Lifeguard, weil eventuell hatte der Lifeguard so ein spezielles Fleischgewürz, das wir unbedingt haben wollten. Eventuell hatte der das. Da kam man schwer dran da unten, aber weil wir da total auf diesen rauchigen Geschmack standen, haben wir gefragt, ob wir die Konecki zu der Fleischgewürzstation bekommen. So, und dann hat der Lifeguard sich mit mir auf meinem 5. Fake-Instagram-Account verbunden. Und so. Und dann ging es darum, dass wir dieses Fleischgewürz haben wollten. Wobei ich dann zwischendrin schon sagte, wisst ihr was, ich esse mein Fleisch auch ungewürzt, weil der Typ ist wirklich anstrengend. Er schrieb ganz unangenehme Nachrichten. Und ich bin immer so außen rum gehuscht und meinte dann immer zur Reisegruppe, ich glaube, ich will einfach nur sagen, hey, you know, I have a boyfriend or I'm a lesbian boyfriend oder whatever. Auf jeden Fall will ich, dass der mich in Ruhe lässt. Und alle so, nein, Janine, für uns alle, für du die musst Gruppe dieses Fleischgewürz besorgen. Ja. Es geht nicht anders. Das ist hier auch Teambuilding und so. Und dann habe ich für alle, take one for the team, habe ich mich dann mit dem zum Austausch des Fleischgewürzes getroffen. Es war auch von mir anmoderiert. Ich möchte nur das Gewürz haben. Der Rest interessiert mich nicht. Ich habe es natürlich so freundlich gesagt, dass er nicht sagt, ja, dann steckt dir dein Gewürz sonst wohin, kriegst du von mir nicht. Und dann ist Karos Bruder, David, noch mit mir mitgekommen, weil ich nicht alleine den Lifeguard treffen wollte. Und dann haben wir am Strand gewartet auf den irgendwann abends und dann kam der und sah uns beide und war so krass angepisst. Der war richtig sauer, der fand das total scheiße.
Der hat gedacht, der kann sich da wegflanken.
Ja, das hat er gedacht und der David hat ihm, glaube ich, nonverbal klargemacht, nee, flanken ist heute hier nicht. Und dann hat er uns super schlecht gelaunt zu seinem Auto geführt und hat mir das Fleischgewürz in die Hand gedrückt und meinte, ja, yeah, good night, bums und ciao. 3 Wochen später hat er mir übrigens ein Video von einem Kumpel von sich geschickt und dessen Pimmel. Und das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, was das für eine Idee war.
War das denn wenigstens schöner? Also
Nee.
Da verstehe ich es nicht.
Nee, ich habe ihn dann blockiert und seitdem habe ich leider von dem Lifeguard nichts gehört. Aber ich glaube, it's meant to be, wir werden irgendwann heiraten.
Yes.
Es wird nicht mehr lange dauern.
Ich habe auch in der letzten Folge so mit Caro festgestellt, dass Caro einfach der beste Zuhälter von uns allen ist. Also die lässt ihre Puppen schon laufen, ne?
Ja, doch. Das könnte sie gut. Ja, aber Caro ist auch ein Teamplayer. Die ist auch ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, was für die Gruppendynamik zu tun. Also,
ja, das stimmt schon.
Das ist so, die kann beides und deswegen ist der Pimp auch okay.
Na klar.
Ja, der Pimp ist okay, weil...
Das steht ihr auch. Also, ich finde das gar nicht schön.
Ja, nee, das ist gut. Nee,
ich finde es schön.
Puppenspieler, aber selber mit dabei. Das ist richtig. Ja, das war schön damals.
Ach, herrlich.
Irgendwann werde ich ihr... Das Schöne war, Caro hat bei der Sendung, bei Pussy-Terror, hat sie das in ihrem Stand-up verwurschtelt nach dem Urlaub. Und das war die Aufzeichnung, wo ich mit meiner Mutter war, weil meine Mutter, Riesenfan von Caro, unbedingt mal so eine Fernsehsendung sehen wollte. Und dann fing Caro an, diese Geschichte zu erzählen und ich musste so lachen im Publikum. Meine Mutter so, war das jetzt bei euch im Urlaub? War das jetzt, wo ihr da wart? Und ich sehe, ja, das war jetzt, wo wir da waren. Und nach jedem Satz, stimmt das? Das stimmt. Und das, Mama, wenn das ein bisschen leiser, also es ist einfach nur, weil wir sitzen im Publikum und so andere Leute und so. Und das stimmt das auch?
Ja,
Mama, stimmt alles jetzt. Alles wahr, alles. Egal, was die erzählt. Alles wahr. Und jetzt sei bitte ruhig und guck nach vorne.
Schweinefuchs.
Ich gehe kurz.
Schweinefuchs.
Und such mir neue
in
Eltern.
Solchen Situationen. Oh Gott. Aber ich spiele mich ja auch immer ein bisschen wie deine Mama auf. Also, was total
richtig
abgefahren ist, weil ich ja echt einfach so...
Aber das machst du nicht nur bei mir. Das ist nichts exklusiv für mich.
Nee,
aber
bei dir schon ein bisschen ausgeprägt.
Ja gut, ich habe aber auch so ein krass risikoverliebtes Leben.
Total.
Ne? Ich mache halt so crazy Sachen und dann...
Weiß noch, als wir das erste Mal gesehen haben, hast du dich einfach bei Caro auf die Balkonbrüstung gesetzt.
Ja, aber da verstehe ich eh nicht, was ihr da alle für ein Problem habt.
Ich habe gedacht, gleich knallt's, gleich scheppert's. Ich hab Herzkasper davon bekommen, das glaubst du nicht.
Aber warum muss ich denn leiden unter deiner Höhenangst? Bloß weil du ständig fast stirbst, heißt das ja nicht, dass alle anderen auch ständig fast sterben.
Ja, aber ich möchte auch einfach nicht, dass jemand in meiner Gegenwart stirbt.
Ja, wobei das Schöne ist ja,
Angst, dass es abfärbt.
Habe ich dir auch schon 1000 Mal gesagt, so oft wie du schon fast gestorben bist, schwöre ich dir, in unserem Freundeskreis, wir nippeln alle vor dir ab. Und ganz am Schluss bist du zwar 300 Mal dran vorbeigeschrammt, aber die einzige, only survivor, so schön grau alt, zerknittert an so einem, Scheiße, er ist doch alleine. Und dann weil keiner mehr drumherum ist, versuchst du das Leben zu nehmen, es funktioniert aber nicht. Das schaffst du es aber einfach nicht.
Ich wäre echt zu blöd, mir das Leben zu nehmen.
Ja, ziemlich sicher, das ist auch gut so.
Das ist gut.
Du bist wahrscheinlich der Einzige. Irgendwann stellst du es so raus, in 300 Jahren. Ja, bei der Frau Kuhnke ist so eine Genmutation vorliegen, die ist halt leider unsterblich. Wir haben das mal ausprobiert. Und dann stellen wir alle fest, du bist eigentlich so ein Avengers-Charakter.
Kennst du Preacher, die Serie?
Nein.
Da sind Engel, irgendwie, die sind unsterblich.
Und, ja, gut, Engel kann jetzt bei dir nicht sein.
Nee, natürlich nicht. Die sind aber auch nicht gut unbedingt. Also die versuchen auch jemanden zu töten und so.
Das, ja, deswegen sage ich, kann ja bei dir, klingt nach dir. Ich bin dabei.
Und dann versucht der eine sich halt immer das Leben zu nehmen. Das ist so einfach so unfassbar lustig und es klappt nicht. Und er ist so verzweifelt und dann geht er irgendwann in Las Vegas und merkt, versucht sich im Publikum auf so einer, also vor dem Publikum auf einer Bühne umzubringen und merkt, es funktioniert nicht. Und dann kriegt er halt so einen Hype, weil alle das geil finden und das ist dann seine Berufung. Er steht halt jeden Abend in Las Vegas und lässt sich dann lässt er sich so ein Pfeil irgendwie, also da ist so ein anderer Künstler, der versucht halt diesen Apfel durchzuschießen mit einem Pfeil, Pfeil und Bogen und es funktioniert nicht und landet halt genau in der Stadt. That's me. Das wäre ich.
Ich habe gerade mal kurz überlegt, ob das cool wäre, als Feature zu haben, zu sagen, man sei irgendwie, man könnte... Also wenn man quasi unsterblich ist, ob man dann Bock hätte, all die Möglichkeiten zu sterben auszuprobieren und zu gucken, wie es sich anfühlt. Ich glaube nämlich auch nicht. Also ich glaube, ich wüsste einmal gerne, wie es sich anfühlt und dann...
Kann ich dir sagen, das ist nicht so geil.
Würde ich es auch sein lassen
Das ist... Also ich hab's...
Nee, so dann sowas wie, wenn man so... Du hast das nicht, aber wenn man an so einem Geländer steht und da runter guckt und denkt, wie wäre das, wenn ich jetzt da runter springe?
Fallsucht.
So, nicht, dass man das wirklich machen würde, aber so für den Moment, wie beim Fallschirmspringen, für den Moment, wo man denkt, krass, man fällt ungebremst, würde man das ja vielleicht mal ausprobieren. Aber ich hätte halt immer Schiss, dass ich mich doch vertan habe und leider doch sterblich bin und dann halt einfach draufgehe.
Oder du bist halt... Querschnittsgelähmt.
Das ist halt auch richtig scheiße.
Es tut mir leid für alle Querschnittsgelähmten hier ganz kurz.
Nee, man muss dann schon, also unverwundbar muss man eigentlich sein. Unverwundbar. Wenn man unverwundbar wäre. Ja,
der war auch immer eine neue Version. Also der hatte dann nicht irgendwie, er war dann nicht halbtot, sondern er war
also einfach neu wieder da. Also der hat einfach neu wieder da, ja.
So wie unsere Fake-Profile. Du hast 5 Fake-Profile?
Nein, ich habe tatsächlich, glaube ich, nur, also ich habe ein normales, dann habe ich eins mit Caro und Kai tatsächlich zusammen. Das haben wir aber krass vernachlässigt. Das kam aus dem letzten Jahr, wo wir extrem viel gelegen haben.
Wir waren
sehr faul und haben viel gelegen und haben uns dokumentiert beim Liegen und haben, ich glaube, das Profil heißt irgendwie im Team liegen, genau. Im Team liegen.
Dass ich immer noch beleidigt bin, dass ich nicht...
als wir damit angefangen haben, warst du noch nicht dabei. Mhm. Sonst wärst du schätzungsweise auch ganz vorne mit am Start gewesen. Das hat aber auch, weil wir anscheinend jetzt gerade wieder krass bescheuerte Workaholics sind, haben wir lange schon nicht mehr gelegen. Nee, keiner von uns anscheinend.
Liegen ist einfach
ist nicht mehr. Nee. Das 2018 war das Jahr des Liegens, 2019 ist eher so das Jahr des Sprints.
2018 haben wir eigentlich auch nicht gelegen. Wir haben es einfach nur dann, wenn wir es mal getan haben, dokumentiert.
Ja, wir haben Anfang 2018 haben wir viel gelegen. Ende 2017, Anfang 2018 haben wir viel gelegen.
Und danach
da waren wir eigentlich alle echt entspannt. Und seitdem liegen wir alle nicht mehr, wir rennen nur noch. Das habe ich. Und dann habe ich noch ein Profil habe ich noch, auf dem folge ich so Leuten, denen ich mit meinem offiziellen Profil nicht folgen kann, weil es super peinlich wäre. Aber ich muss trotzdem gucken, was die machen und das mache ich dann auf dem Profil.
Ja, das habe ich auch.
Ja.
Aber ich habe sogar eins mit Fotos.
Ja, ich habe da auch Fotos drauf.
Also von jemandem, also nicht von mir, ne? Aber
ach so, von jemandem. Nee, ich habe so Stillleben fotografiert. Also ich würde auch mal behaupten,
ich bin eine Person da.
Ach wirklich? Mhm. Echt? Du bist ein Fake-Mensch.
Ja, aber ich kann das nicht verraten.
Ich kommentiere nichts und so, weil das finde ich assi. Also kommentieren mache ich nur mit meinem echten Profil.
Ich mache das schon und ich folge auch nur so
Du bist auch manchmal ein bisschen assi. Ach wirklich?
Ja klar. Also und bis auf die Profile, die ich stalken muss, aus Gründen.
Okay, ich folge da super vielen Essensseiten, weil ich mir wirklich manchmal abends zur Beruhigung gucke ich mir so an, wie so Sachen in Käse getunkt werden oder wie man so Donuts glasiert und so.
Dein Ernst?
Mhm. Ich kriege so einen kleinen Foodporn-Moment. Ich war mal 2 Wochen letztes Jahr in Thailand und habe so Heilfasten-Scheiß gemacht, habe ich dir erzählt.
Da
haben wir uns kennengelernt in der Zeit. Ja, da war ich
krank
und schlank und schön. Ich habe nicht getrunken, ich habe gar nichts.
Und wir waren alle
geglowt von innen.
Ja.
Und in der Zeit, in der ich da war, hat das angefangen, weil ich so einen krassen Jeeper auf Essen hatte, dass ich mir wirklich einfach bei Instagram nur Essen angeguckt habe. Nur Essen.
Das wird mich so aggressiv machen.
Ich hatte irgendwann keinen Hunger mehr und habe dann einfach nur so dieses Essen angeguckt und gedacht, diesen 8-fach-Käse-Taco-Tralala, das muss ich mal essen. Und irgendwann muss ich auch mal diesen Marshmallow-Eiskuchen-Snickers-frittierten-Pommesriegel essen und so. Das habe ich mir alles angeguckt und seitdem habe ich dieses andere Profil. Und da geht es eigentlich fast ausschließlich um Essen. Und damit folge ich übrigens auch so Love Island Absolventen und den Pärchen, die daraus entstanden sind, die jetzt so gemeinsam so Pärchen-Influencer Sachen machen, so lebe deine Träume, träume nicht dein Leben, Cappuccino, so ist mein Lebensmotto, so Sachen. Das finde ich leider wirklich auch,
ist auch nicht. Meine Theorie ist, das sind auch Menschen, die früher Diddle gemacht haben. Diddle-Mäuse.
Ja, der Typ, es gibt, also mein Lieblingspärchen sind hier, wie heißt die, Steff und der Dude mit dem Mop auf dem Kopf.
Da bin ich raus, ich habe das nicht geguckt.
Ja, ich habe das auch nicht geguckt, als es rauskam. Und dann kam letztes Jahr die zweite Staffel. Und dann habe ich, hat mir irgendwer davon erzählt.
Mariella bestimmt.
So. Nee, Mariella war das nicht.
Die guckt doch
so. Nein, Mariella war das nicht. Mariella war das nicht. Das war irgendjemand anders. Und nee, Mariella hat nämlich erst viel später, haben wir irgendwann über so Krams und dann habe ich mir die erste Folge bei der ersten Staffel angeguckt, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie da bei TV Now oder irgendwo was zu bezahlen oder so. Und die gab's da, so teasermäßig, ne? Schau doch mal, wie letztes Jahr. Und dann habe ich das angefangen zu gucken. Und es ist so eine frauenverachtende, widerliche Scheiße. Es geht ja wirklich, also es geht ja einfach gar nicht. Da allein, es fängt damit an, dass diese 5 Uschis in diese Finca auf Ibiza kommen, wo Giannaina Zarella steht. Ich mag die, die ist total nett. Die ist super nett und die ist lustig und die ist sehr freundlich. Ich weiß nicht, warum. Egal, da gibt es Gründe für. Die steht da. Auf jeden Fall steht Giannaina Zarella und begrüßt diese Frauen auch ganz zauberhaft und die ist ja gar nicht böse oder irgendwas. Ne? Und dann kommen diese 5 Weiber da rein, Frauen, Entschuldigung, und die haben natürlich alle, weil wie es halt so ist unter der Woche auf Ibiza, nur ein Bikini an. Kennt man ja. Ist ja öfter. Klar. Also ist bei mir auch oft so, wenn ich in ein neues Haus komme, meistens ein Bikini. In dem Fall auch noch High Heels, geht mir aber auch ähnlich. Also stehen die da in High Heels und einem Bikini, zugeklatscht, wirklich wie gerade vom Mandala malen im Gesicht weggekommen. Also sowas von dermaßen fett geballert geschminkt. Dann alle, also alles so eine, so verschiedene Typen, ein und derselben Ausgabe Frau. Also da muss was gemacht dran sein, auf jeden Fall ist irgendwas gemacht und auch auf so eine Art, dass du siehst, Brüste meistens oder Arsch oder so. Und das ist auch wichtig, dass das gemacht ist, weil die reden da massiv viel drüber. Ich glaube, es ist Teil des Konzepts, dass man das als Thema hat. Weiß also ich nicht,
wir
kann sein.
Da einfach gar nicht rein.
Auf gar keinen Fall. Nee. Und die kommen dann da rein, dann werden die auf Sterne gestellt. Also dann stehen die quasi auf 5 verschiedenen Sternen stehen diese Frauen. Und dann kommt nacheinander ein Typ nach dem anderen rein, die alle aussehen, als wären sie gerade bei McFit von der Hantelbank gefallen.
Also richtig schön die Akne-Pocken hinten.
Wahnsinn, alle natürlich zugetackert. Mhm. Meistens einer, der so ein bisschen aus dem Konzept fällt. Und die kommen dann da rein, einzeln nacheinander und stehen vorne in der Mitte. Und dann müssen die Frauen durch einen Schritt nach vorne ihr Interesse signalisieren. Also da wird nicht gelabert.
Frauen dürfen aussuchen?
Nee, eben nicht. Die Frauen dürfen ihr Interesse signalisieren. Ach so. Also ich trete so ein Stück nach vorne und gucke mir dann den Typen an. Und das heißt so quasi, guck mal, ich finde dich gut.
Ja.
Jetzt ist es aber der Typ, der sich eine Frau aussucht. Das heißt, der guckt sich diese Frauen an und völlig unabhängig davon, welche nach vorne getreten ist und welche nicht, darf der sich einfach irgendeine aussuchen. Also so, ob du willst oder nicht, dich finde ich geil, dich nehme ich. Und so bilden sich Paare. Und dann kommt, und wenn einer reinkommt, der eine will, die schon besetzt ist, dann darf der die wegschnappen und dann muss der Typ sich eine andere suchen. Also im Endeffekt stehen da 5 Frauen zur freien Verfügung und 5 Männer dürfen, wie sie lustig sind, sich überlegen, welche von den Frauen gehört denn jetzt mir? Und dann gehört die erstmal denen, weil dann sind die ein Pärchen.
Krass.
Das ist das Prinzip.
Also, pass auf. Kurz, ne?
Ja.
Wenn wir dann doch sterblich wären, können wir uns darauf einigen, dass wir als Mann auf Love Island wiedergeboren
werden. Auf gar keinen Fall. Weil das, weil ohne Scheiß, für die Männer ist es dann irgendwann anders erniedrigend. Also es ist so, das ist einfach alles in allem.
Die sind doch so dumm, die merken es wahrscheinlich
das
gar nicht.
Ist, ja, wobei, da war einer dabei, den fand ich echt, der war irgendwie, der war mir zu klitsch für das Ganze. Der war auch nett, der war auch hübsch, ich fand den hübsch. Das habe ich dann irgendwie erzählt, da wurde ich dann, der war bei Love Island.
Das war US.
Habe ich dir doch erzählt?
Wo wir uns ausgelacht haben.
Genau, hat mich alle ausgelacht. Aber ich fand nicht. A war der süß und B war der nicht dumm. Natürlich versteht man nicht, warum der da mitmacht, weil man guckt ihn so an und denkt, okay, du bist gar nicht blöd und du bist attraktiv. Also du könntest, wenn du was mit deinem Äußeren machen willst, könntest du auf jeden Fall irgendwie andere Wege finden. Und vor allen Dingen bist du eigentlich ganz lustig und
vielleicht
ganz smart.
Unsicher.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Dann geht man doch zu Love Island.
Also man weiß es nicht.
Nee,
da ist auf jeden Fall ein Pärchen bei rausgekommen. So kamen wir nämlich drauf. Und der, also das ist wirklich, das ist, also Jasmina, das ist einfach, das kannst du nicht schreiben. Das kannst du dir nicht ausdenken. Die sind einfach unglaublich. Also die haben wirklich Cappuccino in der Küche an der Wand stehen. Und so eine Skyline von, weiß ich nicht, wo die wohnen. Wahrscheinlich Düsseldorf oder so. Überm Ledersofa. Es ist wunderschön. Und dann postet er so Fotos von sich. er ist so ein kleiner, aufgepumpter Typ mit so die Seiten kurz rasiert und oben so kleine Locken, so Mini-Bli-Löckchen. Und dann postet er so Fotos von sich, so schwarz-weiß mit so einer Sonnenbrille und so einer Lederjacke, die man so ein bisschen offen hält und ein T-Shirt mit so tief Ausschnitt und so. Und da steht dann so drunter, lass dir von niemandem sagen, wer du bist, nur du weißt, wer du bist, steh zu dir und lebe deine Träume und glaube an dich und so. Und es ist eigentlich, und es ist eigentlich ja schon wieder irgendwie so, ist eigentlich es ist so ein Hilfeschrei. Nee, aber es ist auch eigentlich so süß, weil eigentlich versuchen die ja quasi die ganze Zeit,
was Nettes und zu motivieren.
Die versuchen so Menschen das Gefühl zu geben, so hey, kümmere dich um dich und sei für dich da. Und
ja, aber doch nicht so, Leute.
Geht um was Tieferes im Leben. Und parallel zeige ich dir aber noch ganz kurz die neue Jogginghose, die ich mir gekauft habe.
Ja. Also wenn ihr euch um was irgendwie um euch selbst kümmern wollt, lernt was Anständiges.
Ja, das hat er aber auch mal geschrieben. Er hat auch letztens gepostet, ja, also Influencer sein, das ist ja ganz toll, aber man sollte auf jeden Fall was Richtiges gelernt haben und einen richtigen Beruf haben. Und wenn das Influencertum dazukommt, dann ist das super, aber wenn nicht, dann ist das Leben ja trotzdem gut.
Okay, ja, jetzt mag ich den aber.
Das ist auch ein bisschen süß. Die sind auch ein bisschen süß. Also auch ein bisschen.
Ich habe auch ein Herz für Trottel.
Das ist kein Trottel. Das darf man so nicht sagen.
Trottelige Menschen so ein bisschen.
Vielleicht ein Honk.
Das ist ja was, ein Honk? Ja, Honk ist aber böser als Trottel.
Nein, überhaupt nicht. Honk ist ganz liebevoll. Also, das ist interessant, wie unterschiedlich konnotiert Schimpfworte sind. Ne? Ich finde, Honk ist ganz liebevoll. Ich finde auch Trottel ist ganz liebevoll. Aber
bei mir war halt von so trottelig, so ein bisschen blöd anstellen.
Nee, die blöde anstellen, ich zeig's dir gleich mal. Also, die sind einfach wirklich so, das ist Wahnsinn.
Oh Gott. Ich verbringe deine Abende nicht so.
Das nee, sehr außer traurig. In Thailand. In Thailand im Schweigekloster ohne Nahrung mit sieben.
Aber WLAN.
Schisch. Aber ja, ohne WLAN, Alter, das wäre gar nichts geworden. Ich habe gar nicht geredet. Kannst du dir vorstellen, dass ich gar nicht geredet habe?
Nein, das macht
14 Tage lang.
Obwohl
fast gar nicht.
Du kannst sehr still sein.
Ich bin so ein Extrem unterwegs.
Also man verschätzt sich da bei dir. Du kannst auch mal sehr schweigsam und dann auch, also du bist ja immer sehr tiefgründig. Na ist so, du bist halt sehr schlau. Das ist halt.
Das ist natürlich richtig.
Ja,
das ist so. Natürlich absolut
richtig. Ich finde das sehr nervig. Manchmal auch, weil du sehr, sehr klug bist.
Ich für mich auch.
Und dann macht es halt einfach keinen Spaß, sich aufzuspielen, weil du das damit wirklich nur so einem geraunzten Gegenkommentar alles. Ja klar, wie oft meine Theorien, die ich mir da aufbaue, und dann kommt man so, aber Jasmina, guck doch mal. Und dann weiß ich schon so.
Ja, aber Jasmina, ich bitte dich.
Siehst du?
Das ist, ja.
Ja.
Ja,
jetzt. Also nicht mal jetzt. Männer könnten neben dir kein Mansplaining machen, weil du sie einfach, würdest sie zerstören.
Ich war heute im Baumarkt und stand vor so einem Typen in so einem Arbeitsstress, weil
du hast einen gefunden.
So, war schon schwer genug und der ist auch echt 8-mal von mir weggelaufen, bis ich den gestellt habe. Und stand vor dem und sagte so, hi, Entschuldigung. Und in dem Moment hat mich der Mut verlassen. Das Einzige, was ich hätte sagen müssen, wäre, wo habt ihr Gips?
Ja.
So, und was sage ich zu dem? Also ich brauche, und in dem Moment spüre ich, wie ich den nicht mehr angucken kann, sondern irgendwo anders hingucke. Ich brauche sowas wenn man so eine Steckdose, da ist so ein Loch und dann will man so eine Steckdose und denkt so, sag mal, bin ich eigentlich bescheuert? Ich weiß, also ich habe in meinem Leben schon Gips bearbeitet, gekauft, verkauft nicht, aber fast. Also ich weiß, was Gips ist und der guckt mich so an und kriegt so dieses, naja, natürlich. Das Mädchen weiß nicht. Die Frau, die Alte, weiß natürlich nicht. Und ich denke die ganze Zeit, warum sag ich nicht, wo es Gips? Warum mache ich wirklich dieses, also Entschuldigung, also ich bräuchte sowas, das kann man so anrühren und dann macht man das so rein, dann drückt man da was, dann wird das so hart und dann hält das so fest. Bin ich eigentlich blöd?
Das macht eigentlich jeder im Baumarkt.
Was stimmt denn nicht mit mir?
Im Baumarkt muss man drauf achten, jeder, selbst wenn du Farbe kaufst, dass ich wollte da zu Hause so eine Wand streichen. Es ist nicht so, ich hätte gern die Farbe hier, weißt du?
Das ist eigentlich,
du weißt ganz genau, welcher Farbton, du hast alles vorher rausgesucht, hast dich genau mit der Grundierung beschäftigt, bla bla bla. Du könntest wirklich einen Vortrag darüber halten.
Ich habe das Klischee voll erfüllt, ey. Ja. Wirklich. Und aber ich weiß nicht, warum.
Das macht man.
Gips! Ich wollte Gips! Ich habe einfach nur Gips!
Aber du bist einfach so. Das ist ja dann auch so. Du hast endlich diesen Baumarktmenschen gefunden. Du hast ihn gefunden. Und du merkst, du hast nicht diese Bauarbeiterklamotte gerade an, wie der Hannes vor dir. Der dann auch noch guckt, weil du irgendwie völlig hilflos da durch die Gegend gewandert bist, um auf deinem Zettel abzugleichen, ob das auch wirklich die richtige Farbe ist.
Ich war schockiert von mir selbst. Ich habe echt gedacht, das ist lächerlich, was ich hier mache. Ich bin wirklich lächerlich. Ich kann es dem Mann nicht übernehmen, wenn er heute Abend nach Hause geht und sagt, Schatz, schon wieder so eine unfähige Tante im Baumarkt.
Nein, das ist, also das strahlen die aus, das sind die schuld.
Ja, gut. Ich bin okay. Dafür. Hat er nur so gelacht, sie wollen Elektriker Gips. Und ich so, hey, ja. Ach,
Elektriker Gips?
Ja, das war Bullshit, ich wollte gar keinen Elektriker Gips, ich wollte einfach nur normalen Gips. Ich habe nur das Steckdosenbeispiel genutzt.
Bauarbeiterbastard, sie wollte einfach nur normalen Gips.
Ich war selber schuld, ich habe gesagt, ich will diesen Steckdosenpart da reinmachen. Da hat er gesagt, ja, Elektriker Gips. Und dann habe ich noch gesagt, ach nee, stimmt, den brauche ich gar nicht, weil der härtet viel zu langsam aus. Aha. Weil da war ich nämlich auf einmal wieder voll im Bilde, ne? Das wusste ich aber auch nur, weil das der Maler, der meine Wohnung gerade streicht, der hat mir das gesagt.
Natürlich.
Ich bin der schlechteste Heimwerker, aber ich kriege beim Baumarkt krieg Bock, Sachen zu kaufen. Ich habe heute einfach goldene Nägel gekauft.
Weißt du was? Ich liebe Baumärkte. Ich kaufe aber auch da echt total bescheuerte Sachen.
Goldene Nägel habe ich gekauft.
Kennst du diese Maulis, diese Klammern? Die gibt es halt auch so verkupfert und so. Also ich rede immer.
Klammern? Was für Klammern?
Damit kann man Sachen aufhängen.
Ah, meinst du diese
Maulis.
So heißt bei uns Essen. Okay.
Das sind Maultaschen.
Ja. Ja, wir lange Worte benutzen wir bei uns zu Hause nicht. Alles möglichst, maximal zwei Silben. Mehr
ja, weil du sehr schnell redest.
Ist richtig. Wir müssen das alles in die Zeit unterbringen. Das ist, ja, das war.
Das ist der Kühlschrank.
Das ist der Eiswürfellieferant im Kühlschrank.
Also ein kleines Männchen, das
wir eingesperrt haben. Das formt die so per Hand mit so einer Feile.
Bist du gerade viel im Stress eigentlich so? Viel im Stress hinein?
Ich habe gerade wirklich doll viel gearbeitet. Auf einmal hintereinander weg, so 6 Wochen lang ohne Pause. Das war echt ganz schön viel. Und jetzt habe ich eigentlich habe ich gerade frei. Aber nee, parallel renoviere ich meine Wohnung, versuche meine Wohnung
renovieren zu lassen.
Die Teile, die sonst von mir kaputt gemacht werden, machen Profis. Aber ansonsten, jetzt geht gerade eigentlich. Jetzt habe ich gerade ein bisschen frei.
Ja.
Pünktlich zum Frühlingsanfang.
Sehr gut.
Habe ich das getimt.
Oh. Mhm. Weil du sehr, sehr klug bist.
Ja.
Sehr, sehr klug.
Ja, oder? Einfach. Ja. Das, was du sagst.
Ja, natürlich.
Mhm.
Und das habe ich dich jetzt, warte mal, ich hab einen Gedanken im Kopf, aber ich überlege, wie ich den formuliere. Ich mach's einfach so, wie ich denke. Ne?
Mach einfach so, wie du denkst. Warte, das, während du denkst, hole ich mir gerade Wasser.
Ja, du bist ja nun mal auch Mutter.
Was?
Und, ja.
Scheiße!
Ja,
das war's! Scheiße, nein!
Ja, das war dieses, was so unangenehm und auch
und
so
anstrengend. Ich habe letzte Woche noch gedacht, was habe ich vergessen? Ich habe was vergessen.
Richtig.
Irgendwas.
Richtig.
Ah, dieses und Kind.
Ist ja auch
scheiße. Also,
wir haben ja mal drüber gesprochen, du arbeitest mit zwei männlichen Kollegen.
Unter anderem,
Unter anderem. Und, die werden aber nie gefragt, ne? Irgendwie, ob die haben auch Kinder, wie die das so machen mit ihren Kindern.
Und nee,
so, ne?
Tatsächlich ist es eine interessante, also es ist gar nicht nur bei den beiden so, sondern das ist allgemein, habe ich das Gefühl, das ist einfach, also jetzt in unseren Berufen, ne, wo man ja auch eher unorthodoxere Arbeitszeiten und Zeiträume hat, also gerne mal so Blogproduktion irgendwo und wir ja mittlerweile dann alle so in einem Alter sind, wo Kinder jetzt nicht ungewöhnlich sind, also dass man welche hat.
Ja.
Ich bin ja sogar noch in der Fraktion, ähnlich wie du, dass ich quasi ein relativ altes Kind habe im Vergleich zu den anderen, die jetzt eigentlich eher so 2-, 3-, 4-Jährige haben.
Was mega praktisch ist.
Genau, habe ich ja jetzt irgendwie schon so eine 9-Jährige, die einfach, weißt ja selber, die dann natürlich einfach viel, viel leichter zu organisieren sind. Ich habe ja auch nur eins, das macht es ja dann nochmal leichter. Und erstaunlicherweise trotzdem, also in diesem kompletten Arbeitsumfeld und das lustigerweise extrem häufig von Frauen, Mann gefragt wird, wie man das eigentlich mit dem Kind macht.
Richtig.
Und ich bin natürlich auch irgendwie oft mehrere Tage am Stück, gerne auch mal Wochen in einer anderen Stadt, manchmal in einem anderen Land. Und erstaunlicherweise ist das bei meinen männlichen Kollegen, egal in welchem Gewerk sie arbeiten, überhaupt gar kein, das ist kein Thema.
Kein Thema, ne?
Nee, ist einfach kein Thema.
Das läuft schon.
Ja, da kümmert sich jemand. Da wird dann eher gefragt, so im Sinne von, wie geht's denn den Kleinen oder dem oder der Kleinen und so. Das ist dann eher so der informative Austausch oder wie alt oder zeigt man ein Foto oder irgendwas. Aber ich habe die Frage, wie machst denn du das mit dem Kind / mit den Kindern, die wird Männern nicht gestellt.
Nee. Ich finde das total unverschämt.
Es ist erstaunlich. Also es ist erstaunlich, weil das, na, weil das zeigt ja eigentlich, da ist ja keine böse Absicht dahinter. Es zeigt so ein State of Mind, der den, glaube ich, fast alle dieser Frauen normalerweise komplett von sich weisen würden. Weil die das gar nicht, die meinen das gar nicht so. Es zeigt einfach nur, dass es nach wie vor gang und gäbe ist, dass die Mutter einfach eine andere Verpflichtung dem oder den Kindern gegenüber hat als der Vater. Und dass es einfach wohl gelittener ist oder bekannter, weniger in Frage gestellt wird, wenn Väter Tage, Wochen lang einfach nicht da sind.
Total. Also ich kenne das ja aus der eigenen Situation irgendwie. So geil. Der Björn kriegt dann immer die Anrufe von der Schule oder von der Kita. Und dann ist so direkt so ein vorwurfsvoller Ton von den Erzieherinnen.
Wir erreichen die Mutter nicht.
Wir haben ihre Frau nicht erreicht. Und dann sagt er, ja, die ist arbeiten. Ja, aber wir erreichen die nicht. Und dann sagt er, ja, aber sie haben mich doch jetzt erreicht.
Ja. Was? Ich glaube, das ist auch immer noch mal so ein, also in eurem Fall wahrscheinlich ja auch noch mal so ein, naja, er ist nicht der Kindsvater.
Nee, das war bei Lars auch nicht anders.
Echt nicht?
Der Lars war ja dann, ne, also ach krass. Der war okay. Ja auch.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist dann noch mal so, naja, es ist nicht der leibliche Vater, deswegen macht man das noch mal anders.
Nee. Also ach der so. Leibliche Vater hat ja außerhalb gearbeitet. Der hat ja in Heidelberg gearbeitet.
Okay, und wenn man den aber erreicht hat, war das die gleiche Situation, oder was?
Ja, klar. Ach und da so. War es auch nie diese Situation, ja, der ist nie da.
Das ist so erstaunlich.
Das ist immer nur bei mir und es ist dann auch so, es wird halt auch, gestern war ich ja beim Osterbasteln, und dann so unterschwellig Druck ausgeübt. Mhm. Und dann so gesagt, ja, aber es wäre schon wichtig, wenn sie dann da wären.
Ah nee, das kriege ich Gott sei Dank nicht. Also ich muss ja auch dazu sagen, in unserem Fall, das ist ja immer schon so.
Ja.
Also schon seitdem unsere Tochter institutionalisiert untergebracht ist. Also seit Kindergarten, wobei wir auch das große Glück hatten, dass sie in einem Kindergarten, das ist ja hier in Köln immer ein Riesenproblem, katholische Kindergärten noch und nöcher. Und jetzt ist meine Tochter nicht nur nicht getauft gewesen, sondern auch noch ein Bastard, also unverheiratete Eltern und nicht getauftes Kind. Und trotzdem müssen die so Quotenbastarde aufnehmen. Und das war meins. Und wir hatten aber eine Erzieherin bei uns in der Gruppe, die war geschieden und alleinerziehend dementsprechend. Und deswegen zeigte das schon so eine gewisse liberale Einstellung dieses Trägers beziehungsweise dieser Gemeinde, was ganz cool war. Und die war eigentlich echt immer wirklich cool, weil die, die fand das super. Und der Vater meiner Tochter war immer schon doll involviert. So, und aufgrund seines Berufs einfach auch viel besser, flexibler im Abholen, Hinbringen, Gedöns, weil er einfach immer in der Stadt und viel leichter planbar arbeitet als ich. Aber was tatsächlich kommt, erstaunlicherweise ist gar nicht von Betreuern oder von Lehrern, die sind eigentlich echt alle super cool, sondern ab und zu so von anderen Müttern auch wieder. Mhm. Wenige, aber es gibt sie, die dann sowas sagen wie, ach, sie sind die Mutter. Ah, ja, man sieht ja immer nur den Vater.
Ja.
Wo du so denkst, ja, weil ich mache das mit dem, kennen Sie das Arbeiten? Das, wo man da, geht man dann wohin und dann verdient man da Geld und dann bringt man das zurück nach Hause und manchmal läuft das irgendwie anders, als das geplant ist. Oder der Job, den man hat, der ist einfach anders als der 9-to-5-Job, den andere Menschen haben, der genauso zeitintensiv ist, aber halt anders verteilt.
Und manchmal kann man sich ja auch gar nicht aussuchen.
Nein.
Das ist halt auch so, man kriegt dann so mit, ja, ach, guck mal, da will sich jemand selbst verwirklichen. Mhm. What the fuck, ich versuche einfach meine 4 Kinder zu ernähren.
Ja, und
welcher Job das nur ist, ist doch völlig egal.
Auf der anderen Seite aber auch, natürlich versuche ich mich selbst zu verwirklichen. Ja. Also Verzeihung bitte. Und vor allen Dingen möchte ich gerne meinem Kind ja mit auf den Weg geben, okay, Prio Nummer 1 bist du.
Ja.
Und bis jetzt war es immer so, wenn irgendwas ist, fliege ich von Gott weiß wo nach Hause. Ist mir scheißegal. Und das versteht auch jeder. Und da gab es auch noch
Kinder
nie Stress. Kinder verstehen es eh, aber darüber hinaus auch einfach klar zu machen, wenn du mich brauchst, bin ich da.
Ja.
Das ist das Einzige, was zählt. Ne? Ja. Wenn du mich brauchst, dann komme ich. Egal,
willst
wo ich bin. So schnell es irgend geht.
Ja.
Manchmal liegen halt ein paar Stunden Zugfahrt dazwischen, aber ich komme. Und darüber hinaus, dass natürlich verändern sich Prioritäten und du musst besser organisieren und du weißt es ja noch besser als ich, weil du musst viel mehr organisieren als ich. Aber in dem Spektrum meines Lebens, der Teil, der mir noch gehört, den ich immer behalten habe und nicht immer behalten möchte und den Kinder ja auch haben, darfst du alles machen, worauf du Bock hast. Ja. So. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht, keine Ahnung, ich bin ja jetzt auch nicht Freediver oder so und riskiere irgendwie jedes Wochenende mein Leben oder mache irgendwie hier, weiß ich nicht, Wingsuit-Pilot oder so ein Kram. Das ist ja schon der Beruf, den ich mir ausgesucht habe, der ist in der Lage, meine Familie zu ernähren. Der macht mir total viel Spaß. Mir geht's gut damit. Und wenn ich was anderes machen müsste, wo ich mir das verkneife, dann wäre ich, glaube ich, auch nicht annähernd die Mutter, die ich so
bin. Nein, also ich wäre halt mega unglücklich. Oh. Also, und ich glaube, für kein Kind der Welt ist es gut, wenn es merkt irgendwie, okay, da nimmt sich jemand so krass zurück und wird darüber unglücklich, meinetwegen. Also was
ich glaube auch, dem Kind dann mit? Nee, vor allen Dingen vermittelst du es ja auch immer irgendwie, ne? Ich glaube total, dass es Leute gibt, die sagen, Kinder zu bekommen, das ist meine Erfüllung. Ich möchte einfach mit allem, was ich habe, Mutter sein. Und dann geht man darin genauso auf. Und dann vermittelst du aber auch nicht dieses, die Chance habe ich mir jetzt genommen.
Ja.
Das ist klar, man kann manchmal Sachen nicht machen, die man gerne machen würde, weil man das nicht organisiert bekommt. Dann ist es so. Ja. Und dann ist das auch voll okay. Und dann sagt man auch mal Jobs ab, die man nicht machen kann, weil irgendwas nicht hinhaut. Da wird die Priorität natürlich gesetzt. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem du sagst, Mutter sein ist nicht das Einzige, was ich möchte im Leben, sondern auf der beruflichen Ebene, weil Mutter sein ist einfach auch ein krasser Job, sondern ich möchte auch noch irgendwie in meinem anderen Beruf rumeiern und machen und tun und gucken, dass es läuft. Und das verkneifst du dir, ey, das werden deine Kinder dir auf ewig übel nehmen. Genau wie der Vater und ich, wir bleiben jetzt noch zusammen, bis die Kinder alle aus dem Haus sind und dann trennen wir uns erst, weil das macht man ja so. Alles so Sachen, wo du denkst, nee, kein Kind der Welt, wenn es gefragt wird, würde sich wünschen, dass Eltern sagen, ja du, also für dich habe ich übrigens auch die Hälfte meines Lebens aufgegeben. Wo man so denkt, ja, hat da einer drum gebeten?
Eben.
Nein. An wem lässt du es aus? An mir. Was soll das? Pack mich in eine Therapie, mach dich zu einem traurigen Menschen, der übrigens auch in eine Therapie muss, belaste das Gesundheitssystem, alle anderen müssen das zahlen, ist ja schon wirtschaftlich totaler Quatsch.
Totale Scheiße. Totale Scheiße.
So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil jetzt, just in diesem Moment, meine Tochter ruft seit 5 Minuten bei mir zu Hause an. Zu Hause, auf dem Telefon.
Warte. Ich hoffe, das geht jetzt alles wieder so auf wie, ich weiß nicht.
Rekord.
Ich hoffe, ich hab nichts kaputt
gemacht. Nein.
Das war jetzt wieder so wie im
Baumarkt. Du weißt doch, was Gips ist.
Ich weiß noch, was Gips ist. Warte, ich trinke noch einen Schluck Kaffee.
Bitte. Oh. Bitte tue dies.
Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Wir waren bei
Kinderbetreuung. Arbeitende Mütter.
Wie schön, dass wir arbeiten können.
Ja, es ist wirklich erstaunlich. Auf der einen Seite gibt es irgendwo auch so ein bisschen diesen Druck, der erzeugt wird, ne, mach was aus deinem Leben, alles immer voller Energie und Vollschub und Selbstverwirklichung und Gedöns. Sei bitte aber auch noch irgendwie die perfekte Mutter und immer am Start. Wenn es geht, und du in irgendeiner Form auch nur anteilig in der Öffentlichkeit stehst, sieh bitte dabei auch immer noch geil aus. Sei möglichst flawless und aber auch nahbar. Weißt du, also natürlich nahbar, aber auch makellos. Rundum für alle Parteien da und immer in der Ambition, das Richtige zu tun für alle Beteiligten.
Bist du eine Bedürfnismaschine?
Absolut.
Das ist halt so. Mhm. Ne? Und ich war ja 10 Jahre zu Hause, aufgrund der Umstände, die es da gab. Und das war ja auch mit dem kranken Kind nicht anders möglich. Und das war für mich auch bis zu dem Zeitpunkt völlig okay. Mhm. Und war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, mir wird jetzt irgendwas fehlen. Aber da war der Druck auch von außen total groß, dass ich ständig gefragt wurde, ja, von wann fängst du denn mal an zu arbeiten?
Mal wieder an zu arbeiten. So. Ich glaube, umgekehrt ist es auch so. Ich glaube tatsächlich auch, dass Mütter, die sagen so, mein Job ist, der hat mir Spaß gemacht, ich fand den ganz cool, aber jetzt habe ich eine Familie und ich habe Bock auf nicht nur ein, sondern irgendwie 2 oder 3 oder 4 Kinder und auch in einem gewissen Abstand und ich habe Bock auf so Familienplanung im ganz klassischen Sinne, dass es für die an der anderen Stelle genauso ist wie für uns, dass die sich fragen lassen müssen, wann sie denn endlich wieder Teil der arbeitenden Gesellschaft werden.
Richtig.
Und dann immer erklären müssen so, nee, ich habe eigentlich voll Bock zu Hause zu sein und wahrscheinlich nicht selten, also ich weiß es nicht, aber ich würde es mal einfach unterstellen, wahrscheinlich nicht selten so ein ach krass, für mich wäre das ja nichts bekommen.
Ja, aber das kannst du von beiden Seiten
auch dieses,
immer, aber auch absolut, immer von Frauen.
Auch dieses völlig, sowieso diese Art, völlig ungefragt, auf alles erstmal so eine Meinung abzugeben, wo man so denkt, also die Kommentierspalte, die Kommentatorenspalte im echten Leben, die ist ja mindestens genauso offen wie bei focusonline.de, wo du irgendwie denkst, warum auch immer man mittlerweile der Meinung ist, zu alles und jedem irgendwas zu sagen.
Also ich verstehe auch nicht, ich verstehe dieses Prinzip nicht, warum, wenn man nichts Gutes zu sagen hat.
Man nicht einfach die Schnauze hält.
Ja.
Also ich Außer man wird
niemals,
gefragt.
Ja, aber ich würde niemals auf jemanden, der mir jetzt nicht nahesteht, zugehen und sagen, hör mal, das, was du anhast, hör mal, oder das, was du da gemacht hast, nee. Das gefällt mir nicht.
Ich finde, unter Freunden ist es was anderes, wenn du das Gefühl hast, da rennt gerade jemand in irgendeine Richtung, genau. Die wirklich weird ist. Genau. Da sich den Moment zu nehmen, zu sagen, pass mal auf, du liegst mir so am Herzen, irgendwas stimmt hier gerade nicht. So, das
ist eine Wertschätzung.
So, das ist, weil das auch eine Konfrontation ist und die kostet ja Kraft. Und weil du das ja auch tust für einen Austausch, nicht für eine Abgrenzung. Aber dieses, also wirklich von der Frisur bis zum Erziehungsstil, einfach alles der Kritik offen zu legen und einfach davon auszugehen, blind, jeden interessiert es, was ich davon halte. Spoiler, nein. Tatsächlich wirklich gar nicht.
Wie stark muss man sein, wenn man wie du in der Öffentlichkeit steht? Und das glaube ich noch mal. Also ich habe das Gefühl, allein schon die Menge der Menschen, die dich kennt, die Menge der Menschen, die dir irgendwie folgt oder beobachtet, was du tust. Wie stark muss man sein, um diese ständig ungefilterten Fragen ertragen zu können?
Ja, also ich glaube, also erstmal in dem Moment, in dem man in die Öffentlichkeit geht, ich sag mal jetzt in einem Alter, in dem man vielleicht schon so ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat im Umgang mit Menschen, als man das vielleicht hat, wenn man gerade irgendwie die Schule abgeschlossen hat. Und das so langsam, bei mir ist es ja Gott sei Dank so sukzessive passiert, ne, ganz kleine Schritte. Also ich bin ja nicht von heute auf morgen DSDS-Journalist gewesen
ganz
oder so.
Früh angefangen.
Genau, und es ist aber so wirklich immer sehr klein, ne, sehr ausgewählte kleine Communities, irgendwie Ehrensenf, eine kleine Community, dann wurde es ein bisschen größer. Aber ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon Mitte, Ende 20, als ich überhaupt ins Fernsehen gegangen bin. Und dann ja auch erstmal nicht alleine, sondern quasi umrandet von Joko und Klaas, alles irgendwie so ein bisschen safe. Und deswegen schrittweise, was, glaube ich, ganz gut ist, weil das mir quasi erlaubt hat, damit erwachsen zu werden. Ne? Mhm. Und auch mit der Reaktion, die man auslöst, erwachsen zu werden. Was nicht bedeutet, dass ich mir immer der Reaktion, die Dinge mit sich bringen, bewusst bin, weil ich oftmals denke, ich und mein Leben sind nicht spannend genug, als dass man sich damit so intensiv auseinandersetzen müsste. Da muss dann halt jeder irgendwie selber gucken, wie seine Hobbys so liegen. Aber was ich wirklich erstaunlich finde, ist gar nicht die Tatsache, dass ich mich damit konfrontieren muss, weil das gehört tatsächlich dazu. Und da kann ich auch selber dosieren, inwieweit. Und Social Media macht es natürlich nochmal viel intensiver, als es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren so war. Was ich viel erstaunlicher finde, ist, womit man konfrontiert wird. Dass es eben wahnsinnig selten um Dinge geht, wo ich denke, da bringt ein Austausch wirklich was. Ne? Mhm. Es geht selten um Haltung, es geht selten um Meinung, es geht selten um Humor. Es geht einfach fast immer darum, wie du aussiehst. Und das finde ich einfach so schrecklich. Weil ich das so traurig. Ja, weil ich meine, guck mal, ich bin 37. Ich sah früher anders aus. Ich werde auch demnächst anders aussehen. Ich bin auch nicht angetreten, um Germany's Next Topmodel zu werden. Das heißt, mein Äußeres spielt natürlich eine Rolle in meinem Beruf. Keine Frage. Eine viel größere, als ich das gerne hätte. Die Tatsache, ob ich gefalle oder nicht, die ja nun mal einfach auch verknüpft ist an meinen Job, die hängt für mein Empfinden, zumindest beim Publikum, leider viel zu wenig von dem Inhalt und viel zu viel von der Fassade ab. Zumindest in der im Spiegel. Voll. Und die Reaktion darauf, und ich habe das wirklich jetzt ein paar Tage her, habe ich für einen Dreh so eine Kurzhaarperücke aufgehabt und habe davon ein Foto gepostet. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Also erstens dachte ich, jeder wird sich denken, dass es eine Perücke ist. Und selbst wenn nicht, dann habe ich mir halt die Haare raspel kurz geschnitten. Ich habe über den Tag, ich glaube, 600 Follower verloren, wo ich wirklich dachte, holy fuck, okay, alles klar. Und dann dachte, ich hatte mir immer naiv gedacht, Leute, die mir folgen, die folgen mir nicht wegen meines Aussehens. Nicht, dass es das nicht gibt und nicht, dass das auch voll okay ist, weil man sagt, hier, ich bin Model und das ist mein Job.
Oder ich lasse mich inspirieren. Oder
was auch immer.
Ey,
alles cool, aber meine Seite ist nicht so. Die ist nicht, da ist eher so Mut zur Lücke das Motto. Und ich finde auch so eine gewisse Relation in, wie wichtig ist mir mein Aussehen, da reinzubringen, das liegt mir einfach nahe, weil ich so denke, schön sein, das ist keine Leistung.
Ja,
das ist schön sein ist, das hast du oder hast du nicht, das liegt auch immer daran, wer dich anguckt, aber es ist keine Leistung. Ja, ein durchtrainierter Körper ist eine Leistung, hast du Zeit rein investiert.
Bedeutet aber nicht gleich, dass du schön bist. Also nee. Schön ist, wie gesagt, nichts, was du dir verdient hast.
Nee, und dass
du besonders
das,
guter Mensch bist.
Nee, und dass das so eine große Rolle spielt und dass das einfach so, dass es wirklich so eine Wellen schlägt, wo ich denke, diese Energie, die Menschen investieren, da rein, sich darüber zu echauffieren, wenn man die mal kanalisieren würde in was Sinnvolles, wie viel geiles Zeug man machen könnte, ja? Wenn man sich damit mal hinstellt und sich mal an Debatten beteiligt, die wirklich relevant sind. Keine Ahnung, Tempolimit auf deutschen Autobahnen, freitags mit den Kindern auf die Straße gehen, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, Energie zu verwandeln in etwas Sinnvolles, anstatt einem erwachsenen Menschen wie mir via Social Media klarzumachen, dass man der Meinung ist, kurze Haare sind keine gute Idee für mein Gesicht. Ich denke, das kann euch allen einfach sowas von dermaßen wurscht sein. Und ich finde das eigentlich, für mich selber finde ich das gar nicht schlimm, weil mich tangiert das nicht.
Es ist nur, glaube ich, finde das, also ich finde ja, das ja frustrierend.
Als Gesellschaftsphänomen so, ja, ist es so traurig, genau. Weil du denkst, ach komm schon, Leute. Ernsthaft? Also wenn wir alle ein lethargischer Haufen wären, der nichts hinkriegt, okay, dann müssten wir uns, dann ist einfach scheiße. Aber offensichtlich gibt's Energie. Offensichtlich gibt's Wunsch zur Empörung. Empören wir uns doch über was Wichtiges. Ja. Und nicht darüber, wer sich gerade die Haare abschneidet. Und wenn ich dann irgendwie sehe, dass heute Morgen auf dem Express Vanessa Mai getitelt wird mit sie setzt dem Busenwahn ein Ende, wo man denkt, okay, was hat das Mädchen denn gemacht? Hat war keine Ahnung. Ja, offensichtlich hat sie wohl irgendwann in einem Interview mal gesagt, dass es ihr egal ist, dass sie kleine Brüste hat, wo ich so denke, das ist so traurig, dass es das auf die Titelseite einer Tageszeitung schafft.
Das ist ein wichtiges Statement.
Weil das ist ein wichtiges Statement. Und da sind wir noch nicht bei MeToo. Und da sind wir nicht bei Belästigung. Und da sind wir nicht bei Chancenungleichheit und bei ungleicher Bezahlung. Da sind wir überall gar nicht. Wir sind dabei, dass eine Frau sagt, ich habe kleine Brüste, na und? Ich denke, das ist im Jahr 2019. Ich habe mal in einer Sendung was angehabt ohne BH. Ich bin 3 Wochen beschimpft worden, weil man meine Nippel sehen konnte. Und zwar nicht im Sinne von, das macht man nicht, sondern im Sinne von, bei deinen mickrigen Tittchen will doch keiner diese Nippel sehen. Wo ich denke, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und was um alles in der Welt stimmt denn mit uns aufgeklärter Generation nicht, dass wir uns auf dieses Niveau herabbegeben, um anderen Menschen mitzuteilen, dass wir die nicht leiden können, dann deabonniere doch die Seite. Also, dann guck dir doch einfach Tittenmagazine an oder was weiß ich, ist doch alles völlig in Ordnung. Aber diese ganze Energie, die da vorhanden ist, die aber anscheinend keinen Weg in irgendwas Sinnvolles findet, die findet ihren Weg dann auf diesen Kanälen in so ein Bullshit, in so Debatten, wo du denkst, damit bewegst du doch nichts. Das interessiert doch auch keinen. Das ist doch völlig bums egal. Und in dem Moment, wo ich keine sage, ich setze meinen Körper einer Bewertung aus, weil ich gerne eine Misswahl gewinnen möchte, da geht's, das steht auf dem Papier, da geht's darum, siehst du geil völlig aus, okay. Kannst du das gewinnen,
okay.
Dann ist das total völlig in Ordnung. Dann ist das dein Job. Ich bin aber kein Model, ich bin auch kein Influencer, ich habe keine Beauty-Deals, sondern ich bin ja hauptsächlich, zumindest das ist mein Wunsch, irgendwie aus inhaltlichen Gründen in den Positionen, in denen ich bin.
Was mich halt wahnsinnig frustriert oft bei den Sachen, die du machst, also nicht die Sachen, die du machst, sondern bei den Rückmeldungen, die du dafür bekommst, dass wahnsinnig oft dein Sense of Humor komplett übersehen wird. Also, weißt du, wie oft du dastehst und Dinge einfach wahnsinnig klug zusammenfasst, sie rausballerst und wo eigentlich jeder da sitzen müsste, vom Fernseher sitzen müsste und sagen müsste, ja Mann, sie hat's gemacht, weißt du? Es ist,
ja,
und dann wird dann doch trotzdem wieder nur auf BH-frei.
Ja, ich glaube so, tatsächlich, okay. Also was man auf gar keinen Fall machen darf, ist die Masse an Menschen ignorieren, die das total wertschätzen. Mhm. Das passiert mir manchmal, dass ich dann sieht man nur das Doofe. Mhm. Es gibt echt, und da freue ich mich total drüber, es gibt mittlerweile wirklich auch viele so junge Mädchen, die also wirklich teilweise jung, 14, 15 Jahre alt und auch ein bisschen älter und auch junge Frauen, die genau deswegen da sind, die mir das auch schreiben, wo ich denke, geil, also ich bin keine Wix-Vorlage, aber wenn ich ein Vorbild sein kann, freue ich mich. Nicht, weil ich irgendwie denke, so wie ich lebe, muss man leben, sondern weil ich hoffe, vermitteln zu können, die Freiheit, Entscheidungen für sich zu treffen und zu sagen, ich entscheide, was ich sein will, wofür ich stehen will und ich habe neben einer Klamotte, die ich trage und meinetwegen einem Humor, den ich mitbringe, auch eine Haltung, die ich transportiere und ich will für was stehen, ich will greifbar sein, ich will politisch greifbar sein, ich will als Figur greifbar sein im Sinne von, ja, ich habe ein Kind, ich liebe dieses Kind wahnsinnig und ja, ich habe einen Job und ich liebe diesen Job sehr und ich kriege beides unter einen Hut und ich lasse mir nicht vorschreiben, wie das zu sein hat. Und ich würde niemals behaupten, ich mache alles richtig, und auf gar keinen Fall. Aber ich mache es so gut, ich es kann. Und das alles, wenn da jemand sagt, hey, cool, das in die Öffentlichkeit zu tragen und zu sagen so, und ich bin eben nicht 25, sondern ich bin 37. Und das sieht man an ein paar Stellen, das ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde es vollkommen okay. Und ich mag mich so. Ich mag mich so, ich bin nicht perfekt. Und ich finde auch nicht alles geil an mir, aber ich mag mich und ich finde das völlig in Ordnung und ich mag mich auch, wenn ich jetzt 5 Kilo zunehme und dann denke ich mir, vielleicht spare ich mir irgendwie, keine Ahnung, das Feierabendbier demnächst so oder den glasierten Donut und dann ist gut. Aber das zu transportieren und dass das an ein paar Stellen ankommt, freut mich wahnsinnig, dass trotzdem die Wahrnehmung einer Frau in den Medien, egal in welchen, immer noch so viel stärker an ihr Aussehen gekoppelt ist und dass ihr Aussehen so viel mehr in den Fokus gerückt wird als all das, was sie an Leistung mitbringt. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen ist ein Gedankenkonstrukt im Kopf, das kommt natürlich irgendwo her und das ist eine Soziabilisierung, die hat diese Gesellschaft durchgemacht und da muss man auch erst wieder raus und das dauert auch. Aber deswegen finde ich, darf man nicht müde werden, diesen Leuten einfach zu sagen, ey bitte, dann entfolgt alle, dann haut ab von dieser Seite, dann bitte geht irgendwo hin, wo das bedient wird, weil es wird bedient an vielen Stellen. Guckt euch das an, findet das toll oder hässlich. Aber ich habe keinen Bock.
Diese Frauen, die das ja oftmals bedienen, vermeintlich bedienen, sagen auch so, passt mal auf, alles schön und gut, aber reißt euch mal ein bisschen zusammen. Selbst die, also, ne,
ja,
sollen sie doch, auch das wird ja aufs Schärfste irgendwie kritisiert und verurteilt. Ich finde es völlig okay, wenn Frauen das so machen, finde ich total fein.
Das ist doch einfach das.
Mache einem kleinen Pisser irgendwie einen Kommentar dazu hören.
Ja.
Also beziehungsweise, wenn es negativ ist.
Ja, beziehungsweise man darf das für sich ja auch einordnen. Ich finde, man darf auch Sachen hinterfragen. Man muss die auch hinterfragen dürfen. Aber da geht es halt um das Hinterfragen und nicht um das Bepöbeln, weil du mit Bepöbeln halt nicht weiterkommst. Und du kannst ja durchaus sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, bei dir, ich gucke mir deine Insta-Stories an und sag, boah, krass, das ist mir zu derbe.
Ja,
ja, voll okay.
Total.
Dann ist mir das zu derbe und dann kann ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sagen, sag mal, warum ist denn das so? Mich interessiert das? Oder ich sage, ja, nee, ist mir zu krass und dann interessiert es mich auch nicht und dann gehe ich weg. Und in dem Moment, wo da nichts passiert, was irgendwie menschenverachtend gegen irgendwelche geltenden Gesetze oder sonst irgendwo passiert, ist es auch nicht weiter tragisch.
Das finde ich fein mit.
In dem Moment, wo da was passiert, was in so einer Grauzone ist, wo man sich darüber empört und sagt, das ist nicht richtig, muss man in einen Austausch gehen. Und vielleicht trifft man sogar irgendwas, was wirklich schwierig ist und das muss man irgendwie groß machen und in die Öffentlichkeit holen, weil man sagt, hier, keine Ahnung, tanzt einer an der Grenze zum Rassismus in der Gegend rum. Das muss ja genauso nach vorne holbar sein. Aber und das ist ja wirklich das Simpelste, das ist ja alles eine inhaltliche Debatte. Dabei geht's ja nicht um Inhalt.
Nein.
Und ich finde auch diese Kategorisierung, und die findet auch nur bei Frauen statt. Bist du jetzt die hotte Alte? Ich habe mal ein Interview gehabt mit Annie zusammen, als wir noch Ponyhof gemacht haben. Und Annie und ich sind ja jetzt mal optisch zumindest relativ unterschiedliche Typen. Annie Hoffmann, wir saßen zusammen in diesem ersten Interview, das wir gegeben haben. Es war so ein Interviewtag, ich weiß nicht mehr. Ich weiß leider wirklich nicht mehr, welches Medium das war. Und es wurde auch nicht abgedruckt. Aber der Journalist, in Anführungsstrichen, der vor uns saß, stellte uns als allererstes die Frage, auf Annie zeigend, dann bist du wahrscheinlich die Hübsche und auf mich zeigend und du die Lustige. Und in dem Moment habe ich gedacht, du hast es geschafft, in einem Satz zwei Frauen so krass zu beleidigen, dass es wirklich unglaublich ist.
Wow.
Und in dem Moment merke ich dann selber, kompensiere ich den Moment, damit es nicht unangenehm wird, wo ich dann hinterher da stehe und denke, krass, wie auch ich sozialisiert bin, den Moment nicht kippen zu lassen, weil meine Aufgabe immer ist, zu gucken, dass man deeskaliert. Und eigentlich hätte ich ein gutes Recht gehabt und Annie genauso, und wir haben beide funktioniert in dem Moment, genauso zu sagen, lieben Dank, aber ich glaube, an dieser Stelle ist das Interview einfach auch schon sofort wieder vorbei.
Und lustigerweise, Kollegen würden sich das oftmals rausnehmen, männliche Kollegen.
Ja, und ich glaube
Moment
auch,
oder zu sagen, pass mal auf.
Absolut. Ich glaube auch, Frauen würden das, Frauen, die in der Situation geschulter sind, auch vielleicht bekannter, mehr wir haben in dem Moment gedacht, okay, neue Sendung, erstes Interview, okay, muss man irgendwie hinkriegen. Und im Nachhinein wird dir so klar, wie wahnsinnig unverschämt das ist. Und im nächsten Moment wird dir aber auch klar, das wird ihm nicht bewusst sein. Nein. Das wird er gar nicht gecheckt haben. Sondern der wollte in seine Schubladen irgendwas reinstecken. Der wollte weder mir sagen, dass ich nicht attraktiv bin, noch wollte Annie sagen, dass sie nicht lustig ist. Nein, nein. Aber er hat beides getan.
Genau.
Er hat beides sofort unterstellt. Und das ist so eine, und das ist so eine Brille, die haben einfach, und die habe auch ich manchmal tatsächlich noch auf, weil wir so groß geworden sind.
Ja.
Und weil das so Werte sind, die kriegen wir, ich war letztens mit meiner Tochter, in einer Situation, so ein medizinisches Untersuchungs-Tralala-Gedöns, egal, auf jeden Fall sagte die Fachperson vor uns, meinem Kind, aber mach dir keine Sorgen, du wirst eine wunderschöne Frau. Und da habe ich in dem Moment gedacht, ich weiß, was du damit meinst.
Ja, aber das ist so unangebracht.
Aber du erklärst gerade meiner Tochter, dass es Grund gäbe, Angst zu haben, dass ihr Aussehen unter irgendwas leidet, was ja schrecklich wäre, weil nicht schön zu sein ist ja furchtbar. Wo ich A dachte, also meine Mutter hat immer gesagt, hübsch kannst du dich machen, schön musst du sein. Und zwar in erster Linie Mama, nicht von außen.
Ja.
Und deswegen finde ich das Wort schön eh immer nochmal was völlig anderes als das Wort hübsch oder attraktiv. Und dann aber irgendwie einer Neunjährigen noch mit auf den Weg zu geben, dass sie sich bitte keine Sorgen um ihr Aussehen machen muss, das wird alles laufen, wo ich auch hinterher zu ihr sagte, dass, also das versucht habe aufzufangen, weil ich meinte so ganz ehrlich, du bist eh wunderschön, und ob der Typ jetzt findet, dass dein Gesicht symmetrisch genug ist oder nicht, ist so bums egal. Aber der kriegt es mit einem Satz hin, dass ich eine halbe Stunde versuche, einem kleinen Mädchen, die sich keine Platte über ihr aussehen macht. Ist ja völlig egal, wie die aussieht.
Ja, kennst du ja, ist ja bei meinem ähnlich.
Die sind ja total, also die ist noch so weit weg von diesem ganzen Ding. Und ich bin so froh, das wird früh genug noch kommen. Aber da schon zu merken, du meinst es nicht böse, aber auch dein Kopf ist so zurechtgequetscht, dass du glaubst, das wäre irgendwie ein Valuable. Ja. Das ist eine Wertigkeit. Schön ist eine Wertigkeit. Ich denke, nee, schöne Gedanken ist eine Wertigkeit. Ja. Ein schöner Humor. Ein schönes Wesen. Ja. Aber ein schönes Gesicht? Willst du mich verarschen? Vor allen Dingen, was entscheidest du denn bitte, was schön ist? Also hast du sie noch alle?
Offensichtlich nicht. Also nee. Das sind so Momente, da ich bin ja nun mal sehr derbe.
Mir fällt da nichts mehr ein. Da gucke ich den an und sag, und guck sie dann an und sag, ja, und darüber hinaus bist du wahnsinnig klug und das ist eh noch besser.
Ja.
Würde sie denken, alter Vater, ey.
Ja, das sag ist mal, so, also da werde ich, möchte ich gerne schlagen.
Nee, ich finde das wirklich schrecklich. Das und das ist leider auch.
Und ich möchte auch nicht, dass meine Mädels irgendwie, also ich weiß ganz genau, ich habe es ja selber durch. Ich war ja in der Pubertät auch einfach mit Brille, Zahnspange, also auch Außenbügel, Zahnspange und kurz, ich hatte ja eine Glatze irgendwie. Ich war alles andere als das, was man mädchenhaft genannt hat. Und habe schon ganz schön gemerkt, wie so von außen auch immer wieder suggeriert wurde, dass das so nicht geht und dass ich das so nicht gehört.
Ne? Ja.
Und ich hoffe, hoffe, dass meine Mädels irgendwie ein bisschen selbstbewusster waren.
Ja, vor allen Dingen auch einfach das...
als ich es war.
Also dich selber entscheiden zu lassen, was schön ist. Ne? Und ich meine, Pubertät... Alter, erstens dreht unser Körper durch und macht ganz schlimme Sachen. Mit manchen von uns, mit manchen nicht. Mit meiner war auch nicht cool zu mir. Okay. Diese Pickelnummer hatte ich zum Glück nicht, aber das war keine gute Zeit für mich. Und trotzdem weiß ich, ich hatte mal ich habe mal eine Zeit in Spanien gelebt und da auch gearbeitet und hatte da einen Freund. Den habe ich da kennengelernt, als ich da war ich so Anfang, Mitte 20. Und hatte einen Freund und der war per se quasi das Gegenbeispiel zu allem, was ich vorher irgendwie hübsch fand an Jungs.
Mhm.
Das war ein Latino, das war nie vorher so mein Typ. Mhm. Lange Haare fand ich noch nie geil bei Männern. Locken, dann immer alles so zurückgegelt. Also wirklich die Blaupause von überhaupt nicht mein Ding. Aber es war so eine Seele von Mensch und so ein lustiger, liebevoller, geduldiger Typ, dass ich mich voll doll verknallt habe in den. Und wir waren die komplette Zeit, die ich da war, zusammen. Und wir waren auch echt super viel. Der hat mir die Sprache beigebracht und wir sind da durch das Land getingelt. Und wir haben einfach eine super schöne Zeit gehabt. Wir haben da zusammen gewohnt. Das war irgendwie einmal komplett Beziehung durchgespielt.
Ja.
Und ich habe in der Zeit, habe ich es mir wirklich gut gehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und weil es so warm war, habe ich natürlich die ganze Zeit eigentlich immer nur Röcke oder Kleider oder irgendwie kurze Hosen. Ich hatte auf jeden Fall keine Jeans an. Und dann habe ich irgendwann, ich bin im März angekommen und ich bin im September das erste Mal in meine Jeans wieder reingestiegen und habe also das erste Mal wieder quasi körperkontrollemäßig festgestellt, ich krieg die nicht mal mehr wirklich über die Oberschenkel, ich kriege die nirgendwo mehr hin. Mhm. Die passt mir nicht. Ich muss massiv zugenommen haben. Das geht gar nicht anders.
Das ist vorher gar nicht, du hast gar nicht.
Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Vor allen Dingen, weil ich mich in der Zeit so schön gefühlt habe. Ich, durch dieses, die Art des Lebens, ja, und durch den Typen, der ganz toll zu mir war, und durch diese gemeinsame Zeit da irgendwie auch mit allen Freunden, die wir dann hatten und so, habe ich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich eventuell nicht schön sein könnte. Weil ich immer dachte, nee, Alter, ich bin hier, klar, da, bin rechts, links, blaue Augen, was wollt ihr eigentlich von mir? Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wie krass mein Inneres eigentlich mein Äußeres überstrahlt, weil auch das Feedback, was ich bekomme im Umgang war, irgendwie, klar, war super. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, irgendjemand denkt, guck mal, Mopsi oder so. Gar nicht. Und wenn, habe ich es nicht mitbekommen. Und es war mir anscheinend auch völlig egal. Und das war so ein Moment für mich, wo ich so dachte, nachdem ich vorher in dieser Ausbildung war, in der man im allerbesten Fall eigentlich von der Seite nicht sichtbar war, weil man Tänzerin, ne? Dürr sein musste bis zum Umfallen. Und ich bin leider einfach auch nicht der Typ, der so einen Spargel tat. Also bin ich, mein Körper gibt es nicht her. Und habe die ganze Zeit, ich habe mich so gehasst und dachte immer so, oh, und heute habe ich 3 Trauben gegessen, das geht ja gar nicht, habe ich tagelang nichts gefressen und diese ganze Scheiße, weil man denkt so, oh, ich muss ganz dünn sein, ganz dünn, anstatt man sich an sich runterzugucken und zu denken so, Alter, nee, du bist eine fucking Eieruhr, Mann, du kannst fasten, wie du willst, du wirst diese Hüfte nicht wegkriegen. Da dann irgendwie so das Gegenbeispiel zu haben, so Eat, Pray, Love-mäßig, Alter, so schön, alles oder? Total super. Und danach habe ich gedacht, okay, ich mache den Quatsch nicht mehr mit.
Bei mir war es nach Kind Nummer 4. Also noch gar nicht so lang.
Bei dir ist ja auch der Punkt, andersrum, dass du ja sowas hörst wie, oh, Alter, du bist aber auch krass dünn, oder musst du nicht mal was essen und so.
Das war total unangenehm. Ich war mit dem Wuppertal in einen Café gekommen, ich glaube, Kind 2 oder 3 irgendwie. Und da war eine alte Bekannte, saß da von mir, und die eigentlich Psychologin ist, ne, und schreit durch das ganze voll besetzte Café, Jasmina, sieht ja nimmer gesund aus. Immer hast du Magersucht?
Das meine ich, ey. Unkommentiert.
Also, what the fuck? Ich wäre so gerne im Erdboden, Alter, versunken.
Ja, hab ich. Richtig übel. So, weil ich damals, weißt du noch, als ich geschlagen wurde... Aber was stimmt nicht mit den Leuten?
Und ich habe ja in der ersten Schwangerschaft 40 Kilo zugenommen.
Das ist ja unvorstellbar.
Ich weiß. Na, aber das war halt, ich habe halt gefressen und halt auch nicht geraucht. Und
so. Alter, du warst schwanger, Mann.
Ich war schwanger. Ja. Und mich hat das auch überhaupt nicht gestört. Weißt du, es war echt so, ich war happy. Und ich hatte es aber einfach auch nach, ich glaube, 6 oder 8 Wochen knall auf Fall wieder runter.
And even
ich
if not.
Ich wurde so fucking angefeindet von anderen Frauen. Warum, wieso, weshalb ich diese Kilo so schnell runter hatte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ganz normal gegessen.
Ja.
Ich habe ganz normal gestillt. Ich hab doch nichts gemacht. Ich kann noch nichts dazu.
Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Das ist ja genau der Punkt. Das Ding ist, weißt du, wenn ich irgendwie neben einer anderen Frau in der Bibliothek sitze und ich lese ein Buch in der doppelten Zeit, weil ich einfach super schnell lese, kommt keiner und sagt, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Warum liest du denn so schnell? Weil das ist ja überhaupt nicht wichtig, aber sag mal, wie hast du das geschafft, jetzt so schnell mit deiner Ernährungsumstellung, da will, wo du denkst, das ist so eine, man gibt dem Ganzen eine Wertigkeit,
ja.
Also das ist ja eh schon so lustig, dass zu dünn sein nicht so schlimm ist, aber zu dick schon, ne?
Ja.
Wo man so denkt, okay, und wie wäre, wenn beides nur dann schlimm ist, wenn es gesundheitsgefährdend ist und dann ist es in erster Linie auch nicht für dich schlimm, sondern für den, der es hat,
ja,
vielleicht, und wenn man dahinter was vermutet, was in irgendeiner Form mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat, dann ist das Letzte, was man macht, das durch einen Kaffee zu brüllen, sondern dann guckt man mal, ob man da irgendwie anders drankommt. Und darüber hinaus, wer zur Hölle hat dich gebeten, in der Öffentlichkeit oder privat, ungefragt, meinen Körper oder mein Gesicht zu bewerten? So, wenn man irgendwo hinkommt und irgendjemand sagt, boah, du siehst heute aber echt gut aus. Wo du denkst, vielen Dank,
Dankeschön.
Das ist ganz
vielen lieb. Dank.
Das ist genau wie, hey, weiß ich nicht, mir gefallen deine Schuhe. Das ist eine Aussage, völlig in Ordnung. In dem Moment, wo ich dich frage, sag mal, wie findest du, wie ich aussehe und du bist eine gute Freundin, sagst du, du ey, gerade ganz schön fertig, ganz schön müde, super gut,
was
auch immer.
Ja, klar.
Dann habe ich dich aber gefragt.
Ja.
Das Ding ist halt, wenn ich mich irgendwo hinstelle und sage so, hallo, hier bin ich und ich bin übrigens hier aus folgendem Grund, ich möchte euch gerne erzählen A, B, C und nicht, ich bin hier, weil ich gerne von euch allen hören möchte, wie ihr mein Oberteil findet. In dem Moment kannst du mir sagen, ja gut, also wenn du hier bist, weil du lustig sein willst, muss ich sagen, fand ich nicht lustig. Dann denke ich, ja,
das
schade,
okay.
Aber dann ist es in Ordnung, fandst du nicht lustig. Aber so dieses, ich stelle mich mal hier hin und das ist eigentlich direkt die Einladung für jeden von euch, so jetzt mal mal von oben nach unten. Sag mal ganz schnell. Augenfarbe, Doppelkinn, Brust, Arsch.
Aber das gibt's ja auch als positives Beispiel, ne? Also wenn jedem, dem ich sage irgendwie, ja, ich habe die Nase operieren lassen, dann kommt man so, ah ja, echt? Ja, zeig doch mal das Vorherbild. Und dann zeige ich das Vorherbild und so, ja, aber das hättest du doch gar nicht nötig gehabt. Ja. Das sah doch gar nicht so schlimm
versucht jemand irgendwie was Nettes zu sagen und das ist, finde ich, auch okay, irgendwie, wenn man sich dafür interessiert, beziehungsweise ist halt immer die Frage, mit wem man dann spricht und wie gut man befreundet ist. Mhm. Ne? Aber so dieses, auch dann jetzt im Zuge dieser entgleisten, weitergeführten, völlig bescheuerten, an MeToo angrenzenden Debatte, wenn du irgendwo stehst und dann so Typen kommen, das tun wirklich nur Männer, und dann sagen so, darf ich eigentlich noch sagen, dass es super aussieht? Wo du so denkst, hast du die Problematik verstanden?
Nein.
Also hast du gerafft, dass es darum nicht geht? Hast du gerafft, dass das auch mit MeToo nichts zu tun hat? Weil das eine völlig andere Kiste ist. Und dass das andere einfach ist, wenn ich an dir vorbeilaufe und du sagst, oh, du siehst heute gut aus, ist es was anderes als geiler Arsch, da würde ich gern mal beigehen. Weil du denkst, das eine ist für mich angenehm und das andere ist für mich unangenehm. Und das müsste eigentlich die einzige Kontrollinstanz im Körper sein, zu überlegen, ist das, was ich dir sage, ungefragt, bringt dich das in eine angenehme oder in eine unangenehme Situation?
Mehr
oder
ist es doch nicht.
Bleibt es so? Das ist alles. Aber mehr muss nicht passieren.
Aber viel geiler finde ich an dieser Frage, an diesem, darf man das? Weißt du, was man in dem Moment, also was die in dem Moment machen? Sie stellen sich automatisch, sie machen sich wichtiger als die
größer.
Opfer.
Sie machen sich größer als das.
Also in dem Moment ist nicht mehr das Opfer, ne, davon ist nicht mehr die Rede, sondern davon die Rede, dass du... quasi das Opfer der,
die Frage, der ja, ist. Und die Frage ist halt auch einfach dann eher dahingehend zu sagen, ihr Frauen seid ja jetzt alle so empfindlich. Übrigens auch eine Eigenschaft, die man Männern nicht zuschreibt, empfindlich zu sein.
Oder hysterisch
auch, Männer werden auch nicht hysterisch, Männer werden klar, laut, bestimmt, Frauen werden hysterisch. Und beleidigt, das ist auch noch so eine schöne Sache. Dann sei, und immer schön in dem Satz, sei doch jetzt nicht beleidigt.
Ja.
Wo du denkst, ganz ehrlich, dafür gehörst du verbal geohrfeigt. Denn weil ich mich
auch
in dem Moment, wo ich mir, und das ist oft im professionellen Umgang vor allen Dingen, ne, in dem Moment, wo ich mir eine Situation angucke und sage, die ist nicht ideal und ich habe da ein Problem mit aus dem und dem und dem Grund und ich kann belegen, warum ich da ein Problem mit habe und ich kann vielleicht sogar anbieten, wie man es lösen könnte, dass es für alle besser wird und für mich auch, ich mir immer sofort Empfindsamkeit unterstellen lassen muss. Das ist wirklich, das passiert automatisch, wenn man auf eine Situation kritisch und angefasst reagiert und sagt, du, irgendwie fühlt sich das, weil ich benutze oft das Wort, fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an.
Ja.
Völlig falsche Formulierung, darf man nicht machen.
Du hast das darf man nicht machen.
Ich habe eine Situation gehabt und deswegen mache ich das auch gerade daran fest, ich habe eine Situation gehabt, in der ich beruflich eine Position innerhalb eines Formats hatte und dann wurde diese Position, bevor das Format aufgezeichnet wurde, maßgeblich verändert in eine Richtung, die mir nicht gefallen hat, die mich von einer autarken Position in so eine Gehilfinnenrolle gebracht hat, die ich nicht wollte. Ist schon ein bisschen her, aber da dachte ich damals schon, nee, da bin ich A, zu alt für und B, auch einfach schon zu lange im Geschäft. Und dann habe ich gesagt, wenn das so bleibt, dann möchte ich das lieber nicht machen, dann trete ich zurück, dann werdet ihr andere Leute finden, die sich daran wohler fühlen. Und dann habe ich ein Gespräch mit dem verantwortlichen Herstellungsleiter geführt darüber und der mich natürlich, wieso und warum und ist doch toll und so weiter. Und dann habe ich erklärt, warum das für mich sich nicht, das ist keine Position, in der ich mich wohlfühle, weil ich mich so nicht sehe. Und dann bekomme ich als Antwort, naja gut, gegen dein Bauchgefühl kann ich ja jetzt nicht viel sagen. Das möchtest du ja jetzt auch behalten. Wo ich mir gedacht habe, hat jemals ein Mann in diesem Beruf sein Bauchgefühl hinterfragt bekommen? Ich muss super dringend pinkeln.
Mach das.
Ja, also ich glaube, die Wahrnehmung von uns weiblichen Wesen in jeglicher Situation, also einfach gesamtgesellschaftlich, ist nicht da, wo sie hin soll. Sie ist nicht mehr da, wo sie mal war. Aber sie befindet sich natürlich noch in einem stetig verbesserungswürdigen und fähigen Moment. Ich glaube, Männer können uns tierisch dabei helfen, an dieser Position zu arbeiten.
Ja.
Und wir können uns aber vor allen Dingen, und das ist viel wichtiger, selber helfen und vor allen Dingen fast noch ein bisschen wichtiger, uns gegenseitig.
Das machen wir sehr gut, ne?
Ja, ich glaube, das Frauen, ist eine gute Gruppe, genau, die sich gegenseitig unterstützt. Es wird immer mehr und ich glaube, es muss noch viel mehr werden. Man hat uns irgendwann mal mit auf den Weg gegeben, es ist immer nur genug Platz für eine Frau. Und und das ist auch einfach ganz oft immer noch so. Ne? Ich weiß nicht, ob Caro dir das auch erzählt hat, aber es ist ganz oft so, dass wenn du so Anfragen kriegst für ein Panel oder sowas, wo es dann heißt, so ja, eine Frau, an dem Tag haben wir schon eine Frau. Das und man denkt so, okay, ne, du brauchst einen weißen Mann, einen schwarzen Mann, einen dicken Mann, einen lustigen Mann, einen dünnen Mann, einen kleinen Mann, einen alten Mann, einen jungen Mann und eine Frau. Und dann hast du alles abgedeckt. Und dann frage ich immer so, ihr habt ja auch einen Hund, einen Papagei und ein Meerschweinchen, weil damit wir einfach irgendwie so, ne, alles soweit irgendwie da am Start haben. Fisch vielleicht noch, dann haben wir so ungefähr grob
Diversität.
Und dieser Gedanke, der sitzt irgendwo in unseren Köpfen, dass quasi in dem Moment, in dem wir rechts und links neben uns anderen Frauen in ähnliche Situationen verhelfen oder in Situationen verhelfen, die ihnen vielleicht erlauben, sich selber einfach besser und schneller zu entwickeln, in dem Moment könnten wir Gefahr laufen, uns selbst was wegzunehmen. Ich glaube, den Gedanken müssen wir selber loswerden, weil es gibt einfach genug Platz für Frauen. Wir müssen uns den halt nehmen. Man muss ihn uns auch geben an ein paar Stellen, aber ich glaube, wenn wir nervig genug sind, im Sinne von uns auch darüber hinwegsetzen, wer uns einen Platz gibt und einfach selber Wege finden, keine Ahnung, sei es ein Podcast, sei es du gehst auf eine Bühne, es gibt genug Möglichkeiten über online und offline, analog, digital, dir deine Räume zu nehmen. Es geht halt nur darum, dass du eine gute Idee brauchst und das machen musst, egal ob als Unternehmer oder als Fernsehidiot. In anderen Positionen ist es, glaube ich, schwieriger, innerhalb von Unternehmen, innerhalb der Wirtschaft und so. Da ist es, glaube ich, nochmal viel krasser, weil du viel weniger Gehör findest. Aber ich glaube, all aber around.
Auch da kann man, also ich glaube auch in der Wirtschaft, wenn du da als Frau schon drin bist, versuch die Tür für andere Frauen genauso aufzuhalten.
Grundsätzlich,
wie wir es halt auch machen.
Ja. Also, für gute Leute. Also im Endeffekt,
weißt du. Fang an zu netzwerken.
Ja, und vor allen Dingen auch so ein, ich war nie pro Quote, ne? Weil ich immer denke, es geht um eine Leistung, die man erbringen kann, um Fähigkeiten, die man hat. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, weil ich denke, vielleicht muss man Menschen erst dahin zwingen, Raum zu machen, damit sich dann in dem Raum irgendwann man sich lösen kann von einer Zahl und einfach sagen kann, Leistung gewinnt. Und wenn ich Bewerber angucke, dann ist das Geschlecht egal. Und genauso ist es bei uns, dass ich denke, es gibt wahnsinnig viele gute Leute und man arbeitet gerne mit guten Leuten, die nett sind. Und wenn das dann auch noch Frauen sind, dann nochmal viel lieber momentan, einfach weil es noch zu wenige gibt, die man in die erste Reihe lässt. Es gibt super viele. Deswegen ist immer mein Wunsch, wir können nicht irgendwie nach draußen gehen und den Typen sagen, helft uns mal, sondern das müssen wir schon selber machen. Wenn dann der ein oder andere dazu springt, mega. Wenn nicht, dann muss es auch ohne gehen. Und es gibt sie ja. Es gibt ja super viele Männer, die da die größten Feministen sind.
Ja, klar.
Und bei uns denke ich das auch, ne? Dieses ganze, es muss mir gar nicht zwingend alles gefallen, was andere machen. Wenn es gut gemacht ist und wenn es gute Leute sind, dann muss man aufhören zu haten und anfangen zu supporten und Türen aufzumachen. Und dann haben sie einfach
diese Position verdient.
Und sehr gut, es ist einfach gut. Und wenn einer besser ist als du, dann ist er halt auch besser als du. Und dann musst du dich halt mehr anstrengen und dann wird es auch besser. Und deswegen denke ich immer so, alle für eine für alle. Das müssen wir schon irgendwie... Müssen wir schon noch hinkriegen.
Ja, so wie du es heute hingekriegt hast.
Ich für dich. Ach, Jasmina.
Du für mich.
Schöner Abschluss.
Ja.
Schöner Abschluss.
Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, denn das, liebe Leute, was die Janine heute gemacht hat, ist ein sehr gutes Beispiel für Networking unter Frauen, denn sie hat zwischen Baumarkt, Renovierung und anderen sonstigen Katastrophen.
Und Kind einsammeln.
Geschafft, sich hier mit mir zu treffen.
Und ihr wisst nicht, wo die Jasmina wohnt, ne? Also wirklich um Pudding, ey. Da fährst du 8 Jahre Auto, bis du hier bist.
Das ist schön hier.
Ja, ist wirklich schön. Schön ruhig. Die ganze Zeit ist die Tür offen und man hört gar nichts. Es ist so schön ruhig auf dem Land. Ja, ist wirklich schön.
Ist nice.
Ja, ja, super schön.
So, und jetzt kommt die Frage, ne?
Mhm.
Für den nächsten Gast. Das ist mein guter Freund, der Benny Bauerdick.
Benny Bauerdick. Also ich muss ja sagen, Benny kenne ich nicht persönlich, aber Benny hat den gleichen Arbeitgeber, den ich mal hatte. Denn Benny arbeitet bei 1Live, richtig? Ne? Also 1Live Moderator auch. Mhm. Und es kann jetzt sein, dass Benny und ich uns in der Zeit, in der ich war, vielleicht mal da über den Weg gelaufen sind, weil der nämlich 2015 kam, wobei ich Anfang 2015 ausgeschieden bin. Das heißt, ich glaube eher nicht. Und falls wir uns mal über den Weg gelaufen sind und ich mich nicht daran erinnere, Asche auf mein Haupt, Schande über mich. Schande, Schande, Schande über mich. Das ändert nichts daran, dass auch, dass ich trotzdem viel Wissenswertes über Benny Bauerdick gerade bei Wikipedia erfahren habe. Und deswegen kommt jetzt hier, lieber Benny, unbekannterweise, meine Frage. im November 2016 gab es gegen dich eine Programmbeschwerde, weil du einen Spruch gebracht hast. Ich gebe den Spruch jetzt nicht wieder, denn ich möchte dir hier die Möglichkeit geben, fernab von Fremdmedien, die das einordnen, selber die Geschichte zu erzählen und zu erzählen, wie du dich rausgewiegelt hast. Denn Tomburo Höckst persönlich hat gesagt, das, was du da gesagt hast, widerspricht gegen das Gesetz, an das sich der WDR halten muss, in dem es darum geht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Du hast jemanden beleidigt. Die Frage ist, wen und war dir das bewusst und wie kommt es, dass du trotzdem noch mit einem Kopf auf den Schultern durch die Türen des 1Live-Gebäudes laufen darfst?
Und was zur Hölle stimmt mit dir nicht, Benni?
Gut, das ist Jasminas Frage, aber grundsätzlich ja an jeden.
So, danke.
Mhm. Super, trink. Gerne. Ja, ich habe das Bier noch kurz geäxt. Jetzt noch schnell einen kurzen und dann ab ins Auto. Ciao. Don't drink and drive.